Romelu Lukaku, der fliegende Leao und Deutschland wackelt. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 138. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Becks und mir, nein, zu Stars und mehr. Heute Becks an meiner Seite, frisch aus Dortmund.
Yo, ja, Digga, ey, frisch würde ich nicht sagen, aber ich bin, aus Dortmund lebend rausgekommen, Leute. Ja. Was geht?
Alles fit? Schön. Jo. Wie war's? Bro. Unabhängig jetzt erstmal
Wie Rage. War was?
Wie nein, war was? Das Erlebnis.
Das Erlebnis war sehr, sehr geil. Ich bin ja neuerdings
halb Portugiese?
Ja, das sowieso. Nee, ich war mit meiner Frau da. War so unser erster Ausflug.
Ne, direkt so mit Hooligans.
Nee, aus der Sicht war das sehr schön, der gemeinsame Tag. Die Autofahrt war ein bisschen anstrengend. Ich war voll übermüdet, als wir hingefahren sind. Mhm. Ne? Und war halt ein langer Tag. Und die Rückfahrt war dann echt übertrieben anstrengend. Ich war um 3 Uhr morgens hier.
Tschüss,
bei uns auch noch komplett Bauarbeiten überall. Mhm. Kein Parkplatz gefunden, nochmal am Arsch der Heide geparkt. Ja, und dann war ich halt zu Hause. Dann nächsten Morgen früh aufgestanden, wieder müde. Haben wir mitgeschleppt. Ja. Gestern aber ein schönes Mittagsschläfchen gemacht.
Sehr schön.
Bis zum Deutschlandspiel. Und
toll.
Ja, jetzt sitzen wir hier.
Super. Nee,
das Erlebnis war geil. Wir können gleich genauer drauf eingehen, was euch heute erwartet, Leute. Auf. Ja, warte. Erstmal noch ein Verweis. Patreon und Co. YouTube. Mhm. Da gibt's Action. Neues, ja. 800 Millionen Transfermarkt EM Edition Video.
Ja, EM Sieger
Special. Wenn ihr Bock darauf habt.
Liebe Grüße an Daniel.
Kleiner Spoiler, Fiti hat die Spendierhöschen angehabt. Gefühlt so die ersten 10 Minuten alles rausgehauen. aber auch ja, die anderen Jungs, sehr, sehr geil. Könnt ihr mal reinschauen und kommentieren. Natürlich auch ein Like dalassen. Und den Podcast bewerten, Leute. Das wäre schon geil, wenn wir irgendwann die 2000 Bewertungen festmachen, ne?
Wir sind viel bei ist nicht 1,8, ja.
Genau. 4,9,
da sind 2000 wir auch oder
jedem dankbar.
Macht auch gleich 5000 von mir aus.
Ja. Was erwartet euch heute, Leute? Natürlich, wie immer, die Highlights unter der Woche, das heißt Schlagzeilen. Da hatten wir auch etwas mit Bayern-Bezug, sogar zwei Sachen. Dann natürlich die Spiele, auf die gehen wir Schritt für Schritt ein. Dann noch ein kleines Spielchen, was der Rommel vorbereitet hat. Jo. Gefolgt von den kommenden Partien, also einer Preview und euren Community-Takes. Wie versprochen, immer in der Montagsepisode.
Zur EM. Yes, ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, direkt reinstarten. Yalla. Highlights der Woche. Ist eigentlich das meiste. Transfergerüchte.
Lass mal bei Dortmund anfangen.
BVB war präsent mit, ich glaube, 1, 2, 3, 4 eigentlich. 4 Takes hier. Wo fangen wir an? Ian Marzen entscheidet sich für Aston Villa.
So, der entscheidet sich nicht für Aston Villa, weil er sich dachte, Olem, Aston Villa spielt Champions League. Nein, Dortmund spielt auch Champions League. Hm. Woran hat es denn gelegen, dass er dann dort landet? Weil er meinte ja, er will in Dortmund bleiben. Hat ihm gefallen hier.
Ja, Dortmund hatte keine Spendierhöschen an, sondern Aston Villa hat sie an.
10 Millionen mehr als das, was sie sich vorgenommen hatten, war denen zu viel. Sie hatten nämlich eine Klausel von 35 Millionen, wollten aber für einen, weiß nicht, ich glaube 22-jährigen Linksverteidiger mit extrem offensiven Qualitäten, wollten sie nicht 35 bezahlen, sondern nur 25.
Auf einer Position, die so rar ist, dass wenn der einigermaßen gut spielt, er mindestens 50 bis 70 Millionen wert sein wird.
Ich habe da tatsächlich was in unsere Insta-Story geteilt, da haben auch viele drauf kommentiert, weil die Leute das einfach nervt mittlerweile, weißt du? Selbst Dortmund-Fans. Also normalerweise ist das ja immer so, alle drumherum regen sich auf, warum macht Dortmund so und warum nicht so? Und dann kommen die Dortmund-Fans und sagen, ey Leute, aber uns ging's finanziell mal so und so und versuchen das immer zu erklären. Diesmal waren selbst Dortmund-Fans stinkig. Sie haben nämlich gesagt, dass der Spieler so ein guter Fit war, dass jeder in Dortmund sich einig ist, dass man ihn behalten will. So, du kommst, nachdem du Transfers von einem Matcher für 30 Millionen gemacht hast, kommst du bei so einer Position und sagst, nee, das ist uns zu viel. Ey, ein Matcher war ein Luxustransfer. Du hast gesehen, wie der in Wolfsburg gekickt hat, hast gesagt, ey, ganz ehrlich, irgendwann werden unsere älteren Spieler noch älter oder hören sogar auf oder wir gehen getrennte Wege, wie bei Marco Reus. Wir brauchen da so einen Achter-Typen, okay? Ist ja auch vollkommen gut. Aber du hattest zu dem Zeitpunkt Özcan, Emre Can, Sabitzer hast du per Leihbasis geholt, Marco Reus und dann noch ein paar Jungs. Weißt du?
Ja.
Und dann holst du dann einen Matcher rein. Für 30 Millionen, das ist vollkommen in Ordnung auf den. Aber für einen Linksverteidiger auf einer Position, wo du gar keinen hast.
Das ist nicht mal ein Backup.
Der Backup ist jetzt Tom Rothe.
Ja, jetzt.
Der von anderen Vereinen.
Ja.
Ja, nee, umgarnt wird. Aber der Kollege hat halt auch nur zweite Liga gespielt. Ist 19 Jahre. Ist ein ganz anderer Spielertyp. Ist 1,93 groß.
So. Zweite Liga ohne Champions League Erfahrung soll nächstes Jahr Champions League spielen.
Übrigens, Tom Rothe, ich bin ein Riesenfan von ihm. Zweite Liga habe ich mir dank meines HSVs oft genug angesehen. Tom Rothe bin ich ein Riesenfan. Aber ganz ehrlich, ein Ian Madsen für 35 war ein Schnäppchen. Hast die Klausel, die Deadline davon verstreichen lassen und danach keine Ahnung, was du dir dachtest. So. Und dann sind wir wieder beim Problem BVB. Immer wenn sie all in bei einer Sache gehen können oder sollten, machen sie es nicht. Jetzt sagt der Dortmund-Fan, ja, haben wir aber auch bei Sebastian Aller gemacht, 40 Millionen geblecht und haben gesehen, was passiert ist. Ja, ey, ganz ehrlich, der Typ hat Krebs bekommen. Weißt du, also das ist kein Normalfall. Aber so einen Typen, den musst du holen, aus verschiedenen Punkten. Qualität, Alter, Potenzial, okay, tamam. Digga, du hattest ihn ein halbes Jahr in Dortmund. Du hast gesehen, wie er in diesem
Konstrukt
ja. funktioniert. Also es ist kein Risikotransfer mehr. Das Ding ist durch. Der Junge sagt, ich hab Bock auf euch. Du warst gerade mit dem im Champions-League-Finale. Also es ist keine Sache, wo du sagst, du nimmst 35, 40 Millionen in die Hand und weißt nicht, was passiert.
Ja.
Und das regt mich persönlich auf. Aber sie haben jetzt die Fühler ausgestreckt für einen anderen Kollegen auf der Linksverteidigerposition. Es ist kein geringerer als Ferdi Kadıoğlu von Fenerbahçe Istanbul und dem, ja, aus der türkischen Nationalmannschaft. Über den habe ich schon ein paar Mal im Pod geredet, der ein oder andere wird es in Erinnerung haben.
Ich habe mein Auge auch so ein bisschen auf ihn gerichtet, tatsächlich mal so ein bisschen mehr Fokus, weil, wie gesagt, das ist schon so ein Name, der in der türkischen Nationalmannschaft einen hohen Stellenwert genießt, so auch von den Fans, muss man sagen. Ich finde tatsächlich auch zu Recht, macht für mich einen sehr guten, dynamischen Eindruck, gerade nach vorne, so seinen Drang nach vorne, aber auch seine Rückwärtsbewegung, finde ich, machst du nichts falsch, ist natürlich dann die Frage vom Preisschild. Wo wir jetzt wahrscheinlich auch anfangen zu schmunzeln, denn
ja.
Wie viel wollen sie haben?
Du, die Türken wollen 30 plus, so. 35.
Ah, huch!
Na, aber liegt daran nicht, dass sie sagen,
Nein, nicht, dass sie es kriegen vielleicht,
ja, aber. Ja, also sie sagen, wir haben keine Not, den zu verkaufen. Wir werden jetzt Champions League Quali spielen, 2-3 Runden. Mhm. Erstmal gegen den Schweizer Vertreter FC Lugano und danach geht's weiter gegen noch stärkere.
Aber das ist jetzt schon in ein paar Tagen, ne? Morgen, übermorgen?
Nee. Glaub,
oder direkt, im Juli
erst. Direkt nach der EM, glaube ich.
Ach, im Juli ist es dann, 23.
Ja,
Juli.
Aber die Vorbereitung hat angefangen,
ja.
Weißt du? Und die denken sich halt, wir haben jetzt einen José Mourinho geholt. So, der wird sagen, wen er behalten will und wen nicht. Da sind auch schon ein paar Jungs auf der Abschlussliste. Aber wir haben gerade keine Not zu verkaufen. Wenn wir uns für die CL qualifizieren, sind das 30 Millionen so. Weißt du?
Ja.
Startkapital, was wir bekommen. Und deswegen, den Typen wirst du bei Fener nicht gut ersetzen können. Für Dortmund wäre es sehr, sehr geil. Nuri Sahin kennt ihn aus der Super League.
Mhm.
Und ich bin ehrlich, er und Madsen nehmen sich nicht viel. Bin ich ganz ehrlich. Madsen ist ein Ticken jünger, glaube ich. Ich glaube, Ferdi ist jetzt schon 24. Aber sonst nehmen sie sich nicht viel. Der ist halt Rechtsfuß, das muss man sagen. Aber Ferdi hat Zehner gespielt, links außen gespielt. Jetzt ist er Linksverteidiger, hat denselben Offensivdrei. So, das wäre gut. 25 Millionen, ne? Aber vielleicht so mit 20% weiter und dann, weißt du, dann kriegst du das irgendwie gebacken. Pascal Groß steht auch auf der Liste.
Soll vor einer mündlichen Einigung stehen.
Finde ich auch super, finde ich auch
top,
gut.
Top, nice. Ich müsste mir so. Ein Dortmund-Trikot wahrscheinlich anschaffen dann.
Fragezeichen, du wirst wieder so ein Overhaul im Mittelfeld von Spielern haben und auf der Gehaltsliste. Da musst du halt gucken, wie du was dann machst, ne? Also ich Thema Matcher.
Sabitzer, wird da bleiben oder ist er dann weg?
Ich hoffe, der bleibt, aber ich sehe da nicht viel Hoffnung bezüglich der Dortmunder.
Das ist die Frage, was Kompany mit ihnen vorhat, ne? Oder? Er ist doch von Bayern jetzt ausgeliehen worden.
Ich meine ja, der ist noch bei Bayern unter Vertrag. Genau, aber ein Typen, mit dem sind sie sich schon einig, und zwar ist es Waldemar Anton. Das finde ich persönlich super. Super. Stark. Mats Hummels,
ja.
Mit einem, keine Ahnung, 10 Jahre jüngeren Verteidiger ersetzt. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Kommen die Leute und sagen, er ist nicht 10.
Ja.
Ich habe es einfach so gesagt, Leute.
Chill. Kommt aber ungefähr hin, glaube ich.
Mit Waldemar Anton. Extrem gute Saison gehabt, Nationalspieler geworden, hat sich bewiesen, Upside hat er noch. Er und Schlotti für die Zukunft sehe ich.
Ja, Machst du jetzt nicht viel verkehrt. Ich finde, gerade bei so Verteidigern, die wachsen relativ schnell gern mal in eine Rolle rein, wenn sie gut gespielt haben, dass sie da dann anknüpfen können und müssen. Ansonsten kann das schnell wieder bergab gehen.
Aber es gut ist, direkten Konkurrenten.
Ja, ich glaube auch nicht viel bezahlt, ne? Also verhältnismäßig.
Genau, dann haben wir noch.
Die Bayern.
Ja, da möchte ich nicht sagen.
So ein Bayern-Ding mal kurz rausgehauen, aber was für eins? Also ich weiß nicht, wie offiziell das jetzt wirklich ist, aber Michael Ullis
ist durch.
Zum ja. FC Bayern für 60 Millionen.
Ja, der hat eine Ausstiegsklausel, die wird gezogen, glaube ich, in dem Sinne.
Ja. Junge, das ist crazy.
Also.
Heftig. Einfach, sie haben kurz
Chelsea Coman hat ersetzt. So vergeigt, ne? Also United sowieso, aber United hat keinen Sporting Director gerade. Die haben keinen Kollegen auf der Position, der in Verhandlungen gehen kann.
Mhm.
Okay, und das ist sowieso etwas, was man Ineos vorwirft. Ineos ist seit Februar dabei, Ashworth von Newcastle zu holen. Der hat aber so eine Klausel im Vertrag, dass er 18 Monate lang nichts mit einem anderen Verein zu tun haben darf. Selbst wenn Leute freistehend sind, werden sie ja als Berater teilweise rangezogen, auch wenn sie dann nicht direkt Sporting Director sind. Dann werden die halt auf Honorar bezahlt und sowas, ne? Und der Kollege wollte zu United.
Darf aber nicht.
Darf aber nicht. Steht noch bei Newcastle unter Vertrag. 18 Monate würde heißen, diese Transferperiode und nächste Transferperiode. Das heißt, United muss irgendwas machen. So, und deswegen hat man Stand jetzt niemanden, der in die Verhandlung gehen kann, außer Omar Berada, den man von City geholt hat, der hat aber einen anderen Job. So, heißt, man hat die Verhandlung mit Olise verkackt, der bekennender United-Fan ist. Man war ein Jahr lang in der Pole-Position.
Ja.
Die Pole-Position hat sich Chelsea erobert und irgendwie vergeigt. Frag mich nicht, warum. Und dann kommt Bayern von der Seite reingesneakt. Kompanie wahrscheinlich einen Wunschspieler gehabt aus der Premier League, hat ihn gesehen. Er weiß, wie die Engländer über ihn reden und. Zack, zugemacht. Und ganz ehrlich, heftig. Heftiger Transfer. Einziges Problem, verletzungsanfällig.
Coman,
ja. Genau. Ich hoffe nicht, aber der Typ ist eine Augenweide. Der hat Talent, der hat nicht das größte Ego, dass er sagt, Digga, ich muss hier glänzen, sondern er mag es, Assist zu machen. Wenn es sein muss, kann er den Takeover machen. Er hat einen grandiosen Schuss, seine Dribblings sind heftig. Ich finde, seine Physis strahlt so ein gewisses Selbstbewusstsein aus, was den Bayern ein bisschen gefehlt hat die letzten zwei Jahre.
Also zukünftiges French-Duo mit Mathis Tell.
Digga, nee, die werden Tell verbrennen, oder? Ich sag's, wie es ist.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir noch einen Interessenten bei den Bayern, oder von den Bayern. Es ist Hakan Çalhanoğlu.
Ciao. Digga,
aber Preisschild ziemlich hochgesetzt.
Ja, extra.
Ja.
Also, Inter möchte, glaube ich, wie viel waren das? Weißt du das noch?
60?
Ja.
60, 70?
Er hat einen Marktwert von 40. Die wissen, dass das deutlich drüber ist. Damit wollen sie halt abschrecken. Also, sie wollen ihn gar nicht abgeben, dass das Ding.
Verstehe ich auch. Verstehe ich. Ihn auch nicht abgeben wollen.
Also, ich finde, Inter ist gerade wieder auf dem Weg an die europäische Spitze. Ich sage nicht, dass sie die beste Mannschaft werden können, ne, das Potenzial sehe ich nicht, aber warum nicht Top 5, Top 7 so?
Hakan ist halt
unumstritten.
An sich, aber finde ich, wäre jetzt nicht verkehrt, ne, für Bayern. Sehr erfahrener Spieler, sehr fußballerisch
stark. Kennt die Liga.
So, du hast mit Palinha wahrscheinlich auch einen Sechser dann schon, das heißt, du hast einen Spieler, der, ne, auch irgendwie genau dazwischen perfekt auf der 8 spielt, meiner Meinung nach, mittlerweile.
Ich finde, und das Geile an so einer Verpflichtung wäre halt, dass du die Rechtsverteidigerposition direkt mitlöst, weil du dann einen Kimmich 100 pro rechts spielen lässt und nicht das dem Trainer überlässt und sagst, ja, schauen wir erstmal, wie er sich macht und vielleicht ist er wieder auf der Doppel-6 oder auf der 8er Position. Nee, wenn du einen Hakan holst und ein Palinha, dann hast du dein 6er-8er-Duo und Hakan hat ja sehr viel 6 selbst gespielt, ne?
Ja.
Sein Zweikampfverhalten ist extrem gut geworden. Dann würde das quasi den Platz für Kimmich RV freimachen, was für mich eigentlich wie eine Art neuer Transfer wäre, weil ich Kimmich auf rechts grandios finde. Wir hatten aber noch was in Köln, und zwar stellen sie Davy Selke frei. Ich glaube, Waldschmidt geht mit denen sogar in die zweite Liga, das kam jetzt auch noch mal raus, bewusste Entscheidung.
Richtig.
Was ich sehr, sehr geil finde, aber schade für Waldschmidt eigentlich, weil für mich ist das ein erster Bundesliga-Kicker, hatte seine Höhen und Tiefen. Zweite Liga könnte ihm aber so sehr, sehr viel Bewusstsein geben. Weißt du, Selbstbewusstsein.
Hai hatte er bei Freiburg, konnte sich danach weder bei Benfica noch bei Wolfsburg durchsetzen.
Ist halt schon traurig, ne? Wenn du vor ein paar Jahren noch Benfica und Dings gekickt hast und jetzt in der zweiten Liga.
Ja, ist manchmal so. Ich glaube, bei ihm fehlt einfach so ein bisschen grundsätzlich diese Mentalität, beziehungsweise er ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Und das fehlt auf dieser Ebene. Und gerade auf seiner Position musst du ein bisschen mehr nach außen, ein bisschen selbstbewusster sein. Und das ist, glaube ich, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Ist auch die Frage, vielleicht war der Wechsel nach Portugal einfach auch nicht der richtige, sprachlich bedingt etc.
Ja, safe.
So, wir gehen rüber zu den Empathien, die zwischen Freitag und heute stattgefunden haben. Da hatten wir einmal die Slowakei gegen die Ukraine. Ja, die Ukraine hatte ja 3-0 verloren, das erste Spiel gegen die Rumänen überraschend und hat aber alles dafür getan, dass sie weiter im Turnier bleiben. Das hat geklappt. 2-1 Sieg gegen starke Kollegen aus der Slowakei wieder.
Genau, die früh in Führung ging. In derselben Gruppe Rumänien unterliegt Belgien 2-0. Mhm. Das kann man ja vorwegziehen. Tielemans und Kevin De Bruyne. Was für die Tabellenkonstellation Folgendes bedeutet: Team 1 bis 4
haben alle drei auf der Punkte.
Platzierung, ja, haben alle drei Punkte. Mit noch einem Spiel to go, finde ich sehr, sehr krass. Also ich habe es vorher, ich weiß nicht, wem ich es gesagt hatte, ich meinte so, ey, es kann echt sein, dass jeder drei Punkte hat und dass sich das so bestätigt, ist halt schon ziemlich nice, weil das wird extrem spannend. Besonders auch, weil alle Teams einen gewissen Kampfgeist bewiesen haben, ne?
Ja, zumal, glaube ich, wenn die Slowakei gewinnt gegen Rumänien, dann wären sie automatisch Erster, auch wenn Belgien gewinnt, weil sie das direkte Duell gewonnen haben.
Krass, das ist crazy, ehrlich. Stell dir vor, die Belgier fliegen raus. Könnte auch sein.
Nee, bitte nicht. Naja, genau, dann hatten wir noch ein weiteres Spiel, die Polen.
Genau, Thema raus.
Thema raus, die Polen sind leider raus.
Eigentlich so, ja, es war abzusehen gegen Österreich. Man hat sich dann trotzdem irgendwo ein Ticken spannender gewünscht. Piatek mit dem Ausgleich, nachdem Trauner in der 9. schon eingenetzt hatte. Und in der zweiten Halbzeit wurden sie dann einfach überrannt. Also das war too much von den Österreichern, die sich belohnt haben. Auch fürs erste Spiel, für die Leistung gegen Frankreich, dass sie hier mit dem 3-1 rausgehen, absolut verdient. Ne? Das Spiel gesehen, die spielen halt echt guten Fußball.
Ja, also der Rangnick-Fußball, der passt.
Ich denke nur manchmal nicht, optimal, dass Sabitzer zu oft auf den linken Flügel ausweicht, aber das ist halt dann irgendeine taktische Vorgabe.
Frage ich mich halt auch manchmal, dass ich manchmal denke, warum ist er jetzt
da? Ich glaube, wegen der Rücken Nummer 9, er muss irgendwie.
Ja, auf jeden Fall war ein echt gutes Spiel von den Österreichern, mal wieder.
Genau, Baumgartner also, und Arnautovic, die anderen beiden Treffer gemacht.
Dann hatten wir das Topspiel, die Niederlande gegen Frankreich.
Guck mal, es war ein gutes Spiel.
Erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen.
Es war ein gutes Spiel. Es war auch taktisch und technisch, ne, was man auf dem Feld gesehen hat, sehr, sehr nice. Aber am Ende des Tages willst du Tore sehen. Und Das ist halt so, normalerweise ist das ein Viertelfinale, wo es dann in die Verlängerung geht und dann Elfmeterschießen und dann kriegt jeder, was er bekommt, was er möchte.
Richtig.
So, aber hier halt in der Gruppenphase wird es halt 0-0 über 90 Minuten, was so auch in Ordnung geht, meiner Meinung nach. Ja,
beide stehen jetzt mit 4 Punkten da.
Xavi Simons hatte einen Treffer, der aberkannt wurde, in Leipzig geschossen. Das war für mich schon so heftig, Digga, vor den eigenen Fans sozusagen.
Dumfries stand im Abseits.
Genau, hat den Torwart behindert. So
mehr theoretisch, er wäre da nicht rangekommen. Ist immer ärgerlich, aber am Ende des Tages, ich glaube, musst du schon geben.
Ist richtig,
dieses Abseits.
Für mich
ist auch richtig. Genau, dann kommen wir in die Gruppe F. Da hatten wir Georgien und Tschechien, die aufeinander getroffen haben. Die beiden mussten punkten, um im Turnier zu bleiben. Haben sie beide getan. Mit einem Unentschieden bleiben sie theoretisch im Turnier.
Genau.
Und können sich noch alles ausmalen für den dritten Spieltag. 1-1.
Jeder hat Georgien unterschätzt. Nach dem Türkei-Spiel war so jeder, okay, ekliger Gegner.
Kortatze,
das haben wir noch hier gesehen. Man muss aber auch sagen, ne, Tschechien extrem dominant. Also da war Mamardashvili der Spieler des Abends.
Ich glaube 9,7 Bewertungen
und 9,8 Bewertungen. Ich glaube, die Tschechen hatten irgendwie 22-4 Schüsse oder so.
Ja.
Also es war schon, also das 1-1 ist schon traurig aus tschechischer Sicht, die sich jetzt nach 2 Spielen nicht wirklich belohnen konnten für echt gute Leistungen, ne? Auch gegen Portugal.
Ja.
Thema Portugal. Portugal.
Ganz kurz eine Frage, warum haben die türkischen Fans eigentlich die Fangesänge komplett eingestellt?
Aber durch.
Ja, aber das ist doch Support.
Guck mal, lass chronologisch rangehen.
Okay. 3-0 gewinnt Portugal gegen die Türkei. So, das ist das nächste Spiel.
Ich brauche 5 Minuten, ne? Damit ihr wisst,
Ja, fünf Minuten für die erste Halbzeit. Liebe Grüße an Felix
Zweier. Tatsächlich. Guck mal, erstmal, Digga, Rom ist portugiesisch, Türke. Ich liebe Portugiesen als Volk. Ich finde die derbe sympathisch. Nach dem Dortmund-Erlebnis von mir, ich finde die noch sympathischer.
Du saßt relativ in den
Portugiesen, fast im Block.
Ja, okay.
So, Digga, du denkst dir, eine kleine Nation von der Bevölkerungszahl her, Bro, die kommen alle da angetanzt, haben so gefühlt eine Ecke vom Stadion gefüllt. Bro, die hatten so Bock einfach. Natürlich, ich hätte auch Bock, wenn ich da Ronaldo, Bruno, Fernandes, Bernardo Silva und Co. habe. Ich hätte auch Bock, klar. Weißt du, was ich meine? Ich hab Bock wegen einem 19-Jährigen auf. Ich hätte auch Bock, wenn ich Portugiese wäre. Aber Bro, es geht einfach so um die Mentalität. Ich saß da fast da drinnen, die Gesänge waren heftig, die Stimmung war geil, Portugiesen allgemein, so die Mentalitäten ähneln sich von den beiden Ländern. War geil. So, kommen wir zum Spiel, Bro. Spiel beginnt, Türken haben ein paar Chancen, Portugiesen haben ein paar Chancen. Du merkst, okay, ist ein geiles Spiel. Du hast aber gemerkt, Portugal hatte nicht am Anfang die zwingenden Torchancen, aber sie drücken mehr.
Ja, schon ein bisschen bestimmender gewesen.
Genau. Und die Türken mehr so aus dem Affekt heraus, okay, wir können jetzt einen schnellen Gegenangriff machen. Hat auch in der einen oder anderen Situation fast geklappt. Die Chance von Kerem Aktürkoğlu. Und wenn wir da bei der Chance sind, ne, die war relativ früh. Kerem liegt auf dem Boden. Felix Zweier ist sich zu schade, um die paar Schritte dorthin zu gehen, um nach dem Spieler zu schauen. Ich habe da schon gesehen, Digga, wie hoch seine Nase ist an dem Spieltag. Hm. Und ich meine das ernst, es hat sich die ersten 45 Minuten komplett durchgezogen, was für eine Arroganz dieser Typ ausgestrahlt hat als Schiedsrichter. Und ich habe in der Halbzeit habe ich eine Story gemacht und ich wusste, das ist kontrovers und ich wusste, da werden einige oder andere Leute irgendwas dazu sagen. Ich war echt erstaunt über unsere Community, dass 90% der Leute zugestimmt haben. Und ich rede nicht von Türken. Guck mal, ich bin der Erste, der uns in die Verantwortung nimmt. Wenn der Schiedsrichter der beste Schiedsrichter der Welt wäre an dem Tag, die beste Leistung jemals, dann wäre die Türkei trotzdem untergegangen. Da war so viel taktisch falsch, Thema Montella, dass er sagt, ein Arda Güler ist ein bisschen müde. Digga, willst du mich verarschen? Wir tun so, als ob der Typ wie Pedri Debütsaison 60 Spiele gemacht hat oder so. Ja. Der Typ war beim Champions-League-Finale, ist später zur Mannschaftsvorbereitung gekommen, hat da nicht gespielt beim Champions-League-Finale. Das heißt, der hatte sogar noch eine Woche mehr Urlaub als sein
Rest. Plus, man muss noch sagen, wenn er müde ist und man will das Risiko nicht eingehen, dann wechselst du ihn nicht bei einem 3-0 ein.
Ja, aber der Typ hat kein Fingerspitzengefühl, weil wir sind in Dortmund. Das Stadion nimmt 80.000 Leute auf. Die Leute kommen nicht dahin, um Yunus Akgün oder einen anderen Dulli da zu sehen. Nichts gegen Yunus, er hat gut gespielt, so vergleichsweise, weil die Mannschaft war Schrott. Er war einer der Besseren, mit ein paar Akzenten über rechts. Aber es geht darum, die Leute kommen wegen Kenan und Arda dahin. Du bist in Dortmund, wenn das irgendwo in, keine Ahnung, du spielst in Guantanamo, da sind keine Türken, so, dann okay, mach, was du willst. Aber die Leute kommen deswegen ins Stadion. Weißt du? Mhm. Und das ist einfach Quatsch, was er da abgezogen hat. Auch so Matt Müldür, der schießt das Tor der Gruppenphase, wurde so gewählt von der UEFA und ist auf einmal Bank für den Seki Çelik. Aber egal, Thema Felix Zweier, ich möchte darauf eingehen. Ich habe mich informiert und jeder kennt Felix Zweier, jeder weiß Manipulationsvorwürfe, die bestätigt wurden. Der Typ hat eine 6-monatige Strafe damals bekommen, weil er mit einem anderen Schiedsrichter gespannt sich da ein bisschen was einstecken ließ. Spiel Wuppertaler SV damals und so weiter und so fort, könnt ihr mal recherchieren. Dass der Typ überhaupt in der Situation ist, noch irgendwo zu pfeifen, ist absolut lächerlich, geschweige denn bei einer Europameisterschaft. Jede Aktion, die 50-50 war, hat er in der ersten Halbzeit gegen die Türkei gepfiffen. Jede noch so mickrige Grätsche, wo der Ball getroffen wurde, wurde mit Gelb geahndet. Und das selber auf der anderen Seite nicht. Zweite Halbzeit, ausgewechselt der Typ. Komplett guter Schiedsrichter. Was für mich zeigt, er kann das. Aber der hat irgendeine Agenda gefahren in der ersten Halbzeit. Und auf diese Agenda, natürlich, wenn das ein Türke sagt, sind es immer die Türken, ne? Auf dieser Agenda ist nämlich auch ein gewisser Gräfe eingegangen. Manuel Gräfe kennt jeder, glaube ich, in Deutschland. Der meinte auch, Zweier zeigte wieder Schwächen bei Zweikämpfen. So kam vor der ersten Halbzeit Unruhe, aber bei 3-0 nicht relevant. Also genau das, was ich sage, bei 3-0 geht halt die bessere Mannschaft vom Feld, ne, als Sieger. Mhm. Ganz klar. Und dann hat er beispielsweise ein paar Fotos eingeschickt von der Grätsche von Pepe gegen Orkun, von einem Zweikampf von Samet, wo er, glaube ich, eine gelbe bekommen hat. Das eine Tor, wo der eine Verteidiger sehr hohes Bein hatte, wo er aber meiner Meinung nach Feldi nicht gefährdet hat, ne, wo dann das Tor entstanden ist draus.
Achso, ja, ja.
Würde ich persönlich nicht geben als Foul, ne? Aber es gab viele Sachen und der Kollege hat sich ein bisschen ausgedingst, ausgeheult, dann haben Leute drunter kommentiert, und er sagt, Manuel Grefe auf Twitter, könnt ihr nachschauen bei X, es war wieder mal exemplarisch, Zweier ist nicht der schlechteste, aber sicher auch nicht der beste Bundesliga-Ref, nicht mehr und nicht weniger, Glückwunsch übrigens an anderen Coach und so weiter, Trainer. Und er meinte, bei knappen Ergebnissen würde man Szenen mehr erörtern, Spiel war aber zu klar. Wegen der Frage hier, Barış Alper wurde bei dem und dem so und so gemacht und so weiter, hat er ein paar Beispiele gegeben. Aber er hat ganz klar auch das Kind beim Namen genannt. Und für mich war es einfach so, du bremst die Türken in der ersten Halbzeit mit 2, 3 gelben Karten aus. Die Zweikämpfe dürfen nicht mehr geführt werden, weil alles so Dings ist. Und das hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan.
Naja, also ich fand auch, es waren halt immer so eine 50-50-Dinger, wo ich gesagt hätte, ja, ist okay, wenn du jetzt da gibst, so okay, aber musst du nicht. So, und das halt ein bisschen zu häufig. Kann man, gehe ich mit. So. Bro, ich sehe das natürlich, ich gucke das Spiel natürlich aus einer anderen Perspektive, logischerweise. Für mich sind diese Zweikämpfe, ich nehme die nicht so wahr, weil ich diese Beeinflussung für meine Mannschaft in dem Fall ja auch nicht wahrnehme.
Absolut, das ist, ne, absolut deswegen, richtig, das so zu sehen.
Aber ich habe auch tatsächlich nach dem Spiel. Ich fand einfach so, ich finde immer grundsätzlich interessant, für mich interessiert sich so, was, wie ist das Feedback so grundsätzlich von den Deutschen, was so Portugal angeht nach solchen Spielen, finde ich immer interessant, aber auch hinsichtlich der Türken. Ne, viel Missgunst muss man da draußen sagen, leider trotzdem irgendwie für die Türken, was sie bekommen, dass ich einfach so viel Schadenfreude und so, dann denke ich immer so, Leute, darum geht's gar nicht. Man muss aber sagen, mir hat die erste Halbzeit eigentlich von den Ansätzen sehr gut gefallen von den Türken. So, und ich weiß, das wäre auch gefährlicher geworden, wenn halt.
Digga, wenn dieses dumme Eigentor nicht passiert wäre. Also,
ja.
Was denkt sich das damit? Und exemplarisch für so eine schlechte Leistung von einem Spieler, muss er irgendwann verletzt ausgewechselt werden, weil er einfach.
Er macht so, kennst du diesen Scheiß Typ, der besoffen ist, so.
Ja, ey, ich schwör's dir, Digga, hör mal auf,
Mann. Nein, grundsätzlich, vielleicht meine Worte so zum Türkei-Spiel. Die extrem vielen Wechsel in der Aufstellung fand ich sehr, sehr komisch. Gerade Spieler, die Leistungsträger waren im ersten Spiel, lässt du eigentlich drauf, weil du willst ein starkes Konstrukt entwickeln über eine EM. Das heißt, auf einer, zwei Positionen Torwart musste halt.
Ja, aber dann nimmst du den zweiten Torwart und nicht den dritten.
Ach so, dass ich dachte, das wäre der zweite.
Nein, ja, okay. Der zweite ist ja Ozan Çakır, der bei Trabzon spielt. Das war ein Zweikampf zwischen ihm und Mert Günok.
Ja, okay.
Die ganze Zeit, wer der Erste ist. Und dann nimmst du Altay, der dieses Jahr ein einziges Spiel bei Manchester United gemacht hat, als Backup von Onana.
Ja.
Also, richtig random Sachen. Bro, auch, dass wir die ganze Zeit ohne Stürmer spielen. Ey, ich bitte dich, wir haben 3 nominelle Stürmer mitgebracht. Du wechselst keinen verdammten Stürmer ein. So dieses, okay, das hat gegen Georgien geklappt, aber Georgien ist auch prinzipiell qualitativ nicht so gut wie Pepe und Co. da hinten, der übrigens überragend gespielt hat. Mir geht's einfach darum, nur weil es einmal geklappt hat, heißt nicht, dass es gegen jeden Gegner klappt. Also, Was ist das für eine Vorstellung?
Wie gesagt, für mich waren es zu viele Wechsel. Gerade auch Leistungsträger, euer hier, wie hieß der nochmal, der Außenverteidiger?
Mert Müldür.
Müldür. Dann hattest du Kenan Yildiz, Arda Güler. So, das war, allein die 3 Namen, so 2 müssen auf jeden Fall spielen.
Ja. Also, und das sind ja auch 2 Torschützen gewesen. Also, wenn die, also guck, ich würde es checken, wenn Arda 19 ist, erstes Spiel gespielt hat, du sagst so, war ausbaufähig. Digga, der Typ hat das. Meiner Meinung nach das beste Tor der Gruppenphase geschossen, hat einfach, kommt mit dem Druck extrem gut klar und du machst im Training irgendwelche Faxen, so du sagst, er ist müde. Ey,
plus,
ganz ehrlich, lass ihn spielen.
Fertig. Plus, man muss halt sagen, die Portugiesen sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie extrem hart spielen und du dadurch auch sagst, ist mir ein bisschen zu riskant. So, ja. Deswegen verstehe ich nicht.
Ich möchte ein paar Sachen noch sagen zu Portugal, weil, Digga, ich möchte, dass Portugal die EM auch gewinnt. Weißt du, so ich fühle Portugal einfach Todes. Ich würde es wegen der Storyline Ronaldo gönnen.
Ja.
Mein Kapitän Bruno Fernandes hat einen Treffer gemacht. Dank Ronaldo, weil er auf korrekt abgelegt hat.
Ich dachte clearly abseits.
Nee, dachte ich auch, aber Seki Cilic, Dings. Seki übrigens auch so unnötigermaßen extrem hart kritisiert, weil, Digga, ich saß beim Kasten von den Türken, ne? Und gerade die erste Halbzeit, was da über die linke Seite die ganze Zeit über von den Portugiesen ging, das war einfach too much und du siehst, die Türken schieben nicht richtig.
Letztens
und der Kollege wird die ganze Zeit im 1 gegen 1 mit Rafael Leao gelassen. der bei SofaScore eine Bewertung von 6,4 hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Wenn man Schwalbe.
Ja, nee, aber das hat mir nochmal gezeigt, so ey, die Ratings sind auch richtig psi. Weißt du, so, du sitzt da.
Ja, Nuno Mendes auch zum Beispiel, hat sehr gut gespielt, finde ich.
Ich saß da und ich sehe, boah, die linke Seite, sobald der Ball zum Außenverteidiger kommt, kommt er zu Leao und Leao geht ins 1 gegen 1 und früher oder später wird der Knoten da platzen und der hat da voll die schlechte Bewertung bekommen, was richtiger Unfug ist. Aber gut, das Spiel hat der Trainerstab der Türkei vergeigt. Nicht Felix Zweier, der auch Anteil hatte, aber das Ding wäre so oder so verloren. Ich find's nur krass, dass man einen Typen, der in einem Wettskandal drin steckte, dass man den überhaupt Spiele pfeifen lässt und wo man dann einfach Schlagzeilen von NTV und sonst was sieht, wo die sagen, Felix Zweier wird zum Blitzableiter der türkischen Fans. Junge, willst du mich verarschen, wenn selbst ein Gräfe da hinkommt und sagt, Digga, das ist absoluter Bullshit, was er da gepfiffen hat.
Musst du dir ja gefallen lassen, die Kritik, ne? Ganz klar.
Ja, zum Abschluss, Portugal verdient 3-0 rausgegangen. Übrigens, Shoutout an Alem aus der Schweiz, Digga. Ich bin da original 2 Minuten vor dem Spiel. 2 Minuten in dieser Fanbase oder so da angekommen, wo man schon Schlange stehen kann und so. Mhm. Auf einmal kommt so jemand und sagt, Bekir? Ich so, was? Er sagt, Bekir? Ich dreh mich um. Ich denk, weil normalerweise jeder sagt, er Becks. Weißt du? Er sagt, du bist das doch, oder? Ich so, ja. Ich sag, was geht? Salam alaikum. Er sagt, Bruder, hast du mich erkannt? Ich sag, nee. Er sagt, ja, der und der. Ich sag, nein, was laberst du? Weil wir schreiben immer über den Steak Lobster Account. Hab mich derbe gefreut, Digga.
Ja, war nice.
Nochmal Shoutout und Grüße dorthin. Und nach dem Spiel auch so einfach mit Portugiesen gequatscht und sowas, ne? Wir gehen so, ich rede mit meiner Frau, sagt, ey, lass den Kopf nicht hängen, alles gut gegen Tschechien, machen wir es. Ich sag, Digga, keine Ahnung. Dreht sich hier jemand um, derbe korrekt. Er sagt, ey, nein, ihr macht das und so, ich glaube an euch. Und dann hat er gepusht und so, wir reden hinher, so 3-4 Minuten auf dem Weg geredet. Also, das ist einfach Fanliebe. Und die Fanliebe habe ich dann nochmal gesehen, als wir aus dem Stadion rausgefahren sind. Und dann wollten wir kurz nochmal was essen und los. Und dann waren wir halt mitten im Getümmel, ne, mit dem Auto, überall Autokorso, aber nicht von den Portugiesen allein. Die Türken haben sich einfach angeschlossen, haben mitgehupt, haben mitgefeiert. Und das hat mir eigentlich das gezeigt, was ich nicht erwartet hätte, selbst als Türke, ne, weil ich krieg's sonst nicht mit.
Ja.
Muss auch sagen, die Mentalität von NRW-Türken ist ganz anders als Hamburger-Türken. Ich schwöre, ich habe ein bisschen Kulturschock bekommen. Ne? Also original, Bro, ich dachte, was geht denn hier ab, so, weißt du? Aber die türkischen Fans, derbe geil, weil ich wollte das nur nochmal unterstreichen, dass das Hand in Hand ging mit diesen beiden Nationen und Völkern. Und konträr zu dem Gedanken, boah, jetzt hört aber Autokorso auf, ne? Haha, so eine Sachen. Oder, ja, die Türken werden wohl doch nicht Europameister. Nein, Digga, es geht einfach darum, wir wollen eine geile Atmosphäre schaffen, egal ob wir gewinnen oder nicht gegen Portugal, ob du jetzt 1-0 verloren hättest oder 6-0 oder so, ne? Juckt niemanden. Aber die Leute hatten trotzdem Bock, einfach zu feiern.
Ja, ja,
das war für mich einfach so eine Art Fanfreundschaftsmoment, die ich persönlich sehr gefeiert habe. Hut ab an die Leute, die Spaß hatten danach. Ich war ein bisschen angeknackst.
So, angeknackst waren auch die Belgier.
Oh ja.
Vor dem Spiel gegen Rumänien konnten, aber wir haben es ja schon gesagt, das Spiel für sich gewinnen. Das hatten wir vorhin schon, check ich gerade erst. Wir hatten dann den dritten Spieltag.
Yes.
Gestern Abend.
Yes.
Und ja, da gab es einige Punkte, auch Lowlights, ne, also Sachen, die sich im Nachhinein jetzt als wieder alles gut rausgestellt haben, und zwar im Ungarn-Spiel gegen Schottland.
Ja, mit Varga, der da
Varga.
Bewusstlos, glaube ich,
ja, durch gar nicht wurde, ne? Durch einen Zusammenprall oder so, sondern der ist irgendwie ein bisschen geschubst worden nach einem Freistoß und ist dann so auf dem Rücken gefallen, dass er bewusstlos wurde. Also der hat irgendwie
vielleicht so
in der Wirbelsäule oder so, denke ich mal, irgendwas da ist da so reingeschossen.
Man hat es in der Zeitlupe dann nochmal gut gesehen. Also die Zeitlupe war jetzt nicht im kompletten Zoom auf ihn, ne? Das wäre ein bisschen so disrespectful und
ja, aber
ne,
ich habe auch gesehen, die Highlights so.
Aber
du siehst richtig, wie er
so gesehen, seine Hand ist so versteift und guckt so nach oben. Und da haben die Spieler auch direkt Dings gesagt, ey, kommt aufs Feld.
Ja.
Ist, glaube ich, nochmal gut ausgegangen. Am Ende des Tages vielleicht dann direkt das Spiel Ungarn in der
100. Minute.
Genau so rum. In der 10. Minute der Nachspielzeit mit dem verdienten Siegtreffer, ne? Vorher schon zweimal Aluminium, einmal Willi Orban in der ersten Halbzeit und in der zweiten dann nochmal über einen Angriff von, ich weiß nicht mehr, wer das war.
Das war der gleiche Spieler, der Torschütze war das.
Okay, ja, auf dem Langpfosten da.
Chibot genau. Oder so heißt der, ne, glaube ich.
Irgendwie. Ja, und ja, verdientermaßen 1-2 weiter, ist auch echt Gänsehaut gewesen. Mhm. Für sowas guckt man den Fußball Ungarn jetzt mit 4 Zählern?
Nee, drei Zähler. Genau, müssen Glück haben, haben aber eine sehr schlechte Tordifferenz, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nichts wird. Trotzdem, schöne Storyline. Dem Spieler geht's wieder besser, ist bei Bewusstsein, alles in Ordnung.
Das ist
zum
Wichtigste.
Glück. Top, top, top. Wünschen trotzdem weiterhin gute Besserung. Und dann hatten wir die deutsche Nationalmannschaft im ersten so richtigen Test, würde ich behaupten. Hat man vor dem Spiel schon gesagt.
Also den Test haben sie gerade noch so bestanden, Digga.
Test haben sie gerade noch so bestanden, gehen in Führung, wurde aber dann zurückgenommen durch eine Foul-Situation. Für mich absolut richtige Entscheidung.
Ist richtig.
Ist ein Foul halt leider vorher so. Und genau, kurz danach dann der 1-0-Führungstreffer. Der Schweizer, der so ein bisschen rein, was Offensivaktionen angeht, so ein bisschen aus dem Nichts in Anführungsstrichen kam, weil die Schweizer nicht im letzten Drittel so zwingend waren bis dahin. Haben diesen Angriff aber herausragend ausgespielt.
Ja, der war clean.
Kurz danach ein
Däum. Über die linke Seite
genau.
Rein.
Schön zack. Abgeschlossen. Ja. Kurz danach ein Däum, noch mit einem zweiten mit einer zweiten Großchance.
Ja, Mann.
Wäre Neuer wahrscheinlich zwar dran gewesen, aber war ganz knapp. Und dann ging es mit 1-0 in die Halbzeit. Deutschland tat sich sehr, sehr schwer. Überraschenderweise, was auch kritisiert wurde, zum Beispiel von einem nicht Frank Buschmann, sondern Wolf Fuß, wurde kritisiert, dass nicht ein Wechsel stattgefunden hat vorm Spiel.
Mhm.
Wirklich wieder mit der gleichen Formation gespielt wurde. Ich verstehe es auf der einen Seite, dass du sagst, naja, wir haben jetzt einen Gegner mal, wo wir es wirklich mal testen können. Wie funktioniert diese Formation gegen einfach einen spielstärkeren Gegner? Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass 1-2 gerade die gelb vorbelasteten Spieler eher geschont werden.
Ja.
Jonathan Tah haben wir jetzt die Konsequenz daraus gezogen. Zweite gelbe Karte bekommen, wird im nächsten Spiel fehlen.
Na, das tut halt weh.
Im Achtelfinale. Und ja, am Ende des Tages köpft ein eingewechselter Niklas Füllkrug.
Also ab jetzt muss der starten.
Die Deutschen zum 1-1 und zum Gruppensieg.
Also Füllkrug ohne Spaß, ne? Egal wie groß oder klein seine Marke ist, ne? Oder sein Name.
Ich finde den so sympathisch.
Bro, der ist unabhängig vom Sympath, einfach nur fußballerisch. Der Typ ist die beste Option vorne im Sturm. Deswegen, ich check das, wenn du gegen Teams spielst, die du austanzen musst, dass du mit einem Kai Havertz vielleicht bessere Optionen aus dem Spiel heraus kreieren kannst, ne? Das, weil er einfach, der ist extrem gut in der Luft, ne? Aber auch auf dem Boden halt technisch versiert, der kann alles. Aber du musst gegen so zweikampfstarke Mannschaften wie die Schweiz musst du auch einfach mal vorpreschen können. Das gelingt dir halt mit einem Füllkrug, mit seiner physischen Präsenz einfach ein Ticken besser. Ich fand auch ein Wirtz ist ja spät aufgewacht. Ein Ilkay Gündoğan hatte nicht die beste Partie gespielt.
Ja.
Mittelstädt war bemüht,
ja,
auf jeden Fall. Also es war nicht das beste Spiel der deutschen
Nationalmannschaft. Musiala hat mir gut gefallen zum Beispiel.
Ja, Musialas Dribblings, ey, das ist echt nicht mehr lustig langsam.
Ich hatte nochmal eine Umfrage gemacht, was sagt ihr, muss Fülle starten zukünftig? 64% und haben gesagt ja, 14% haben gesagt nein und dann haben noch 22% gesagt, je nach Gegner.
Ja, also ich finde auch die Prämisse, je nach Gegner zu sagen, ist richtig. Also du musst halt wirklich schauen, was du an dem Tag brauchst. Nur ab einem gewissen Punkt musst du halt schon sehen, dass der Typ wirklich immer, wenn er spielt, trifft. So, also dann zeigt dir das auch, dass je nach Gegner bei Füllkrug aktuell in der deutschen Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielt.
Gerade bezeichnend war ja schon, erste Halbzeit, du hast gesehen, und das wurde auch so analysiert direkt, die Schweizer haben das Zentrum komplett dicht gemacht. Das heißt, wir mussten viel über die Außen kommen. Wie ist das Tor gefallen? Über außen, Kopfballtor von Füllkrug. So, ne, das ist so ein bisschen bezeichnend, wo ich mir wünschen würde, dass da eine schnellere Reaktion kommt.
Ja. Aber unterm Strich, ne? Also man geht hier als Gruppensieger raus, 8 Tore, 2 Gegentore, 7 Punkte ungeschlagen. Soll erfüllt.
Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Dadurch, dass Portugal schon mal zum Beispiel schon als Gruppensieger feststeht, Deutschland steht als Gruppensieger fest. Und ich glaube, wer war das denn noch? Ich weiß es gar nicht so genau. Spanien steht als Gruppensieger fest. Und die Kollegen befinden sich in dem K.O.-System alle auf der linken Seite. Das heißt, wir wissen, dass Deutschland könnte im Viertelfinale, wenn Spanien und Deutschland gewinnen, auf Spanien treffen. Portugal spielt, würde im Viertelfinale wahrscheinlich gegen den Zweiten aus der Gruppe D, Frankreich oder Niederlande spielen, wenn sie beide weiterkommen.
Boah, gib mir Niederlande.
Das heißt, wir hätten auf der linken Seite
Niederlande, Bro.
Spanien, Deutschland, Portugal und Niederlande so als Top-Vereine oder Nationen. Und auf der rechten Seite sind es wahrscheinlich nur Frankreich und England. Das heißt, die haben wieder die Chance, relativ gut durchzukommen.
Ja, das ist so ein typisches englisches Ding wieder, Digga. Die kommen da, guck, ich sag dir original, die gewinnen jetzt 1-0 oder 2-0 und dann machen die hier Achtelfinale, 1-1 Elfmeterschießen oder 2-1. Die werden sich da durchmogeln bis ins Halbfinale. Das ist so ein typisches Ding. Stimmt das, dass aus der Deutschlandgruppe sie nur auf zwei Platzierte treffen können?
Ja.
Ja, crazy. Also vielleicht da auch nochmal ein bisschen los.
Portugal, wer weiß, also Portugal kann nur auf den Drittplatzierten treffen zum Beispiel.
Mm, okay.
Und dann halt, und also eigentlich war die Grundkonstellation bei Portugal nicht schlecht, weil Achtelfinale wird es ein Drittplatzierter und Viertelfinale wird es der Sieger aus zwei Zweitplatzierten.
Ja, crazy.
So, aber in dem Fall kann es halt Holland oder Niederlande oder Frankreich sein. In der Gruppe, ne? Einer von den dreien. Plus, wenn es ganz schlecht läuft und England, glaube ich, Zweiter wird, spielt Deutschland gegen England.
Damn.
Also der Zweite aus der England-Gruppe wird der Deutschland-Gegner werden. Digga, könnte Dänemark werden.
Ja, ja. Ja, heute, nee, da kommen wir später. Sorry, meiner. Wir machen weiter mit dem Aufwärmspielchen.
Ja.
Da hast du was vorbereitet?
Yes. Das legendäre Duell.
Oh yeah.
Das EM-Duell. Ich habe mal gedacht, hey, wir haben so coole, viele Youngsters, echt, die auch Spotlight bekommen und auch dem gerecht werden, häufig. Mhm. Und ich habe mal versucht, so vergleichbare Duos zu ranken oder gegeneinander zu stellen und du sagst einfach, welches du besser findest.
Ich ahne schon, Musiala und Wirtz.
ja, auch. Ja, dann starten wir direkt rein mit diesem Duo.
Okay.
Wirtz und Musiala gegen, und das bezieht sich jetzt nicht auf die Leistung im Turnier, sondern grundsätzlich bitte betrachten,
okay,
gegen Phil Foden und Jude Bellingham.
Ja, englischer Bund für mich. Also liegt einfach daran, dass der eine ist ein Champions-League-Sieger, der andere ist Premier-League-Spieler der Saison geworden, Meister, letztes Jahr Triple.
Ex-Champions-League-Sieger, ja.
Letztes Jahr Triple und so weiter. Also Wirtz ist gerade noch auf den Spuren von dem Phil Foden. Also der hatte jetzt die beste Saison seiner Karriere, zu Recht vergleichbar mit denen, ne? Also dass er im selben Tier ist, aber da muss ich jetzt sehen, wie macht er sich in der Champions League Tag ein, Tag aus. Bei Musiala, da gehe ich gar keine Diskussion ein. Da würde ich auch sagen, ich nehme einen Musiala vorne in Foden, so vielleicht, ne?
Mhm.
Aber Bellingham ist unter denen deutlich der Beste.
Ja. Sehe ich ähnlich. Dann habe ich, wie gesagt, mal ein spanisch-türkisches Duell. Und zwar Nico Williams und Yamal gegen Arda Güler und Kenan Yildiz.
Ja, yeah, Spanien. Hey, Bruder, die Zuhörer wissen, dass ich ein reflektierter türkischer Fan
bin. Wir haben ja häufig schon oder ab und zu mal den Vergleich Arda gegen Yamal.
Ja, kompletter Quatsch, der Vergleich. Wozu?
Gehabt, einfach wegen der Stats in der La Liga.
Ja, Arda hat mehr Tore.
Ja.
Spaß. Nein, Arda ist ein Zehner, der andere ist ein Rechtsaußen. Also unabhängig davon, so, Digga, also ist noch viel zu früh, der eine hat 10 Spiele in der La Liga gemacht, aber ist schon seit 3 Jahren Profi, mit 16 sein Debüt gemacht. Mhm. Der andere hat halt mit 16 jetzt sein Debüt gemacht, aber halt auch nur eine Saison gespielt. Was, wenn der sich verletzt oder die Form nicht mehr hält oder weißt du, also kann so viel passieren. Arda muss eigentlich jetzt die kommende Saison eine Saison spielen wie Brahim Diaz, ne, wo er so 25, 30 Spiele spielt. Ich sag nicht direkt 50, 60, das ist too much auch für seinen Körper. Weil er muss erstmal ein paar Spiele spielen, damit du überhaupt einen Vergleich ziehen kannst. Wenn du sagst Potenzial, andere Diskussion. Weißt du, aber leistungstechnisch ist das ist noch zu fern voneinander. Und Kenan Yildiz genauso. Also Nico Williams ist bei Bilbao einer der besten Spieler jemals in dem Verein gewesen. Und das trotz seines Alters, ne? Und die haben den ersten großen Titel dieses Jahr als Copa del Rey-Sieger mit nach Hause gebracht.
Yes.
So, spielt bei Spanien Stamm. Hat grandios gespielt bis jetzt. Und Kenan Yildiz, der kann meiner Meinung nach potenzialmäßig besser werden als Nico Williams, Aber da sind wieder Jahre dazwischen. Wie macht er sich jetzt? Was ist mit Motta? Wie wird der ihn bei Juve benutzen? Und, und.
Ja.
Aber Juve-Fans lieben den Typen. Auch wegen seinem Del Piero-Vibe mit seinem Jubel und so.
Ja.
Er passt auch gut da in die Serie A.
Mhm. Dann haben wir noch als letztes einen portugiesisch-belgischen Vergleich. Und zwar João Neves und Conceição.
Bro, Digga, ich bin biased.
Und, und Vermeeren und Bakayoko.
Ich bin ehrlich, Vermeeren muss sein... muss sein Spiel erstmal finden, meiner Meinung nach. Bei seine Rolle, besser gesagt, bei Atletico jetzt.
Mhm.
Der ist ein überragendes Talent.
Ja.
Aber für mich ist dann João Neves einfach. Neves oder Neves? Wie sagt ihr das? Ja, weil Bruno Fernandes heißt er ja auch nicht, sondern
Neves. Neves. Ja, Neves. Du verschluckst das immer so ein bisschen. Oder ja. Die Portugiesen verschlucken halt immer ganz gerne.
Okay. Ja, weil João ist einfach heftig. Ich finde ihn geisteskrank. Und Conceição finde ich persönlich extrem underrated. Aber Bakayoko ist da mehr in den Startlöchern, zu einem Star zu werden.
Ich finde,
auch von den Chancen und den Gerüchten, wer an ihm dran ist und so.
Conceição ist so ein Spieler, wo ich sage, ey, der spielt jetzt schon so, wie er die nächsten Jahre auch spielen könnte. Noch mit ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen souveräner noch. Aber ich sehe den Upside von Conceição nicht so hoch wie den von Bakayoko. Ja.
Also Conceição gibt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, was du über den Vergleich denkst, aber so Spielertyp oder was er erreichen kann, ich sehe so Pedro Neto-Vibes. Ich glaube, der kann so ein Spieler werden. Guter Premier League-Verein, extrem schnell, dribbelstark, kann Spiele übernehmen, kann aber auch einfach mal so untertauchen.
Für mich, weißt du? Ja, für mich nicht ganz 1:1, aber so ein bisschen so Xherdan Shaqiri, der sehr gut war irgendwie, auch viel Impact hatte, aber nicht dieses bisschen hat immer gefehlt.
Ja.
Zu den elitären Top 20 oder so, ja, 10 zu hören. Also, da sehe ich ihn auch.
Da könnte ich aber einen Bakayoko sehen, dass er da an die Top 15
ankratzt. Ja, auf jeden Fall. Wenn er schafft, sein Tempo und sein Talent entsprechend wirklich super umzusetzen.
Also, er muss natürlich auch den Verein wechseln dann, ne?
Richtig, das war das EM-Duell.
Sehr nice, ich liebe Duels.
Und wir hopsen rein, dass wir uns nochmal ganz kurz anschauen, welche Partien stehen aus. Wir haben alle Partien jetzt zeitgleich aus den Gruppen, damit keine Spielmanipulation stattfinden kann. Das ist klar, logisch irgendwie im letzten Spiel.
Digga, das ist egal.
Wieso?
Naja, ist gut. Das ist traurig wegen den Spielen. Also du kannst einfach nicht beides parallel gucken.
Ja, klar. Aber es ist eigentlich immer so bei den Turnieren und ich verstehe es halt auch, ne? Weil du spielst dann halt auf einmal, dass du sagst, ja, lass lieber unentschieden spielen, weil dann sind wir Zweiter, haben die bessere Voraussetzung.
Ja, nee, es macht schon Sinn. War ja gestern beim Deutschlandspiel und Ungarn-Schottland genauso. Wir haben heute am Montagabend 21 Uhr. Albanien gegen Spanien und Kroatien gegen Italien. Da ist noch einiges drin. Spanien hast du angesprochen, sie sind schon weiter. Für alle anderen gibt es noch Hoffnung. Kroatien und Albanien haben jeweils einen Punkt aus dem letzten Spiel mitgenommen. Italien hatte den 2-1-Erfolg gegen Albanien, hat hier gerade die Pole Position. Würde heißen,
Italien reicht ein Unentschieden.
Italien reicht ein Unentschieden, wenn... Den reicht ein Unentschieden.
Auch wenn Albanien gewinnt, ist direkt der Vergleich, den sie gewonnen haben.
Nee, reicht nicht.
Doch.
Nein, dann haben die drei, vier Punkte.
Ja, vier Punkte. Albanien hätte auch vier, wenn sie gegen Spanien gewinnen würden, haben aber gegen Italien verloren. Also deswegen ist Italien mit einem Unentschieden safe Zweiter.
Ja, aber warte mal. Ja, die können halt rausfliegen, wenn Kroatien muss all in gehen. Also das ist auch, Dalic wird so gefeuert, wenn die hier rausfliegen.
Ja gut, dann ist halt das Ende einer Ära. So, er verabschiedet sich damit mit Modric zusammen, so, was ich auch okay finde irgendwann.
Ja, der hat so overachieved.
Deswegen.
Aber ja, Gruppe D am Dienstag um 18 Uhr. Beide Spiele, Frankreich gegen Polen, in Niederlande gegen Österreich.
Hm.
Das wird auch nochmal extrem spannend.
Bin ich mal gespannt, das darf man auch nicht unterschätzen. Österreich auch ein Kandidat, der Zweiter werden kann.
Ja, absolut. Dann Gruppe, ja warte mal, die können sogar noch Erster werden. Wenn Frankreich
nicht gewinnt. Ja.
Genau. Wir haben Dänemark, Serbien am Mittwoch und England, Slowenien.
21 Uhr, genau. An dem Tag sind vier Spiele.
Also Dänemark ist auch schon eine Enttäuschung bis hierhin.
Findest du? Ich finde gegen England sehr souveränes Spiel gemacht.
Ja, also das letzte Spiel spielerisch war krass, aber am Ende des Tages stehst du mit zwei Punkten nach zwei Spielen da.
Ja.
Ja, und England braucht man nicht viel sagen. Der Southgate, er wird sich durchmogeln. Er wird sich, also es geht gar nicht anders, dass er sich mit dem Kader da nicht durchmogelt.
Er würde sogar als Dritter weiterkommen, glaube ich, wenn sie verlieren sogar.
Bro, ich kann schwören, ohne Spaß, irgendein 15-Jähriger, 16-Jähriger aus unserer Community könnte da England managen. Ich bin da so felsenfest davon überzeugt. Wir haben Declan Rice, tust dann neben Bellingham hin, haust ein paar Mal auf die 10 oder einen Foden lieber, weil er auf links nicht so effektiv ist. Und den Rest kannst du mixen, wie du willst. Kane ist gesetzt. Rechtsverteidiger, Torwart, Innenverteidiger gesetzt. Du hast ja keine Kopfschmerzen. Nee.
Dann haben wir Ukraine, Belgien und Slowakei gegen Rumänien. Da ist halt, wie gesagt, alles drin in der Gruppe.
Ich würde es fühlen, wenn Belgien fliegt. Ich würde es fühlen. Digga, einfach mal, wir brauchen eine Überraschung. Es muss eine Banger-Nation muss hier fliegen.
Ja, ich bin gespannt. Am Ende spielen alle unentschieden. Alle vier Punkte einfach.
Krank.
Dann bist du Letzter mit 4 Punkten und kommst nicht weiter. Obwohl andere mit 3 Punkten Dritter werden und weiterkommen.
Das wäre richtig dreckig.
Ja. Aber und dann haben wir Gruppe F, Georgien gegen Portugal und die Tschechen gegen die Türken in Hamburg. Bex ist mit am Start.
Ja.
Das wird nochmal richtig heiß. Wird ein sehr spannendes Spiel für mich auch einfach. Ich werde es parallel auch gucken, definitiv. Weil es spannend ist. Portugal ist durch, was für die Georgier ein Vorteil sein kann. Aber Portugal wird schonen, kann ich jetzt schon sagen.
Also den Türken reicht ein Unentschieden jetzt.
Ja, genau. Und Georgien wird auch gegen die B-Mannschaft von Portugal nicht viel Chance haben. Aber das sagt ihr auch bei der WM gegen Südkorea, wo die Portugiesen gespielt haben. Und dann haben sie verloren, weil sie auf entspannt gespielt haben.
Also ich denke mir halt, Gonzalo Ramos muss zum Beispiel spielen. Der muss
wenn er nicht verletzt ist.
Ja, ist er noch? Wie?
Wegen dem Ordner.
Wie?
Hast du es nicht gesehen?
Was habe ich
nach dem Spiel, es gab ja so viele Flitzer bei dem Spiel. Ja. Nach dem Spiel gab es wieder einen Flitzer und dann sind die so gerannt und die Portugiesen sind gerade so Richtung Kabine gegangen. Und dann kam ein Flitzer, der durch die portugiesischen Spieler rennen wollte, ist dann ausgerutscht und hat komplett Ramos umgenockt.
Bam. Du.
Ist aber aufgestanden, direkt weitergerannt. Und Ramos aufgestanden und so humpelnd dann vom Platz.
Mach keinen Scheiß, Digga.
Und jetzt war halt die Frage, ist er vielleicht sogar ernsthafter verletzt?
Aber ich bin ehrlich, ne?
ausgenockt worden.
Ich bin ehrlich, ich saß da mit meiner Frau. Ich sag so, ey, guck mal, siehst du die Ordner auf denen? Die sorgen dafür, dass keine Flitzer und so Dings sind, ne? Dann sagt sie, ja und so. Ich sag, guck mal, zum Beispiel, du siehst ja die und die beiden. Ich sag, zwischen denen ist so und so viel Abstand. Guck mal weiter hinten. Ich sag, da ist der Abstand kürzer. Ich sag, da sind so viele Sicherheitslücken, genau in dem Spiel 4 Flitzer einfach aufs Feld gelaufen.
Also den kleinen Jungen habe ich's gegönnt.
Ja, da hat auch Ronaldo gegönnt, aber beim zweiten, dritten, vierten, Digga, hört mal auf zu nerven. Ja. Ich schwöre, ich wäre zu Bruno Fernandes gelaufen. Ich hätte gesagt, oh Captain, my Captain. Auf jeden Fall, den Türken reicht ein Unentschieden. Ich habe ein bisschen Schiss, weil Menderes Badje ist gelb gesperrt. Kennst du noch Menderes?
Ja.
Abdülkerim sieht einfach aus wie er mit den Haaren. So. Bruder, er hat Braids, Mann.
Als Türke, Chiller.
Aber er hat Braids. Er ist gelb gesperrt. Samet Akaydın ist verletzt. Und ich glaube, noch ein, zwei Sachen rotationsmäßig muss man da und da schauen. Das heißt, wir gehen nicht mit der bestmöglichen, wobei ich weiß nicht mehr, was gut und was schlecht ist. Wir gehen da ein bisschen angeschlagen in die Partie und die Tschechen gerade gegen Georgien haben gezeigt, was sie drauf haben. Also ich gehe da. Ich hoffe, wir spielen unentschieden. Das ist meine Prämisse.
Ja. Aber am Ende des Tages kurz noch eine Sache als Abschluss zu der Türkei. Ich finde es krass, also so geliebt und gehypt, wie er wurde, Montella, so gehasst wird er auch irgendwie dann direkt jetzt wieder nach dem Spiel.
Bro, weil er geht, guck mal, es gibt ein Video, wie er Arda das Leibchen aus der Hand reißt und zur Seite schiebt. Ohne ihm zu sagen, ey Arda, du bist nicht gut, ich möchte, dass du fit fürs letzte Spiel bist, das ist unser K.O.-Spiel. Weil wenn du hier All-In gehst gegen Portugal und du verlierst, dann hast du deine Spieler fürs letzte Spiel vielleicht nicht, weißt du? Ich check das, aber kommunizier das richtig. Was heißt das, Digga? Einfach das Ding aus deiner Hand nehmen, Yusuf Yazici in die Hand drücken, der auch von der Bank kam, ja, also macht gar keinen Sinn, wen er da trainieren lassen hat, um dann zu sagen, ja, der Junge ist so angeschlagen und so. Ja, dann ist er angeschlagen, aber dann kommunizier das richtig.
Ja, ja.
Weißt du, und Montella geht in dieses Spiel und sagt, wir wollen unser Spiel machen. Junge, gegen Portugal machst du nicht unser Spiel. Digga, du musst, wie Georgien gegen uns gespielt hat, musst du spielen. Wie Tschechien gegen Portugal gespielt hat, musst du spielen. Kannst nicht auf Ballbesitz und Dings gehen.
Ja, ja.
Also das macht gar keinen Sinn. Mit wem misst du dich? Also das ist das, was man den Türken immer vorwirft, hat eigentlich Montella bestätigt, dass er maßlos die eigenen Fähigkeiten überschätzt hat. Also wir müssen Konterfußball spielen, nichts anderes.
Ja.
Und deswegen so, weißt du, so ein Kenan Yildiz, Digga, lässt du auf der Bank, den lässt du auf der Bank, den lässt du auf der Bank, dann wechselst du so und so ein. Also es hat einfach vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Deswegen, also ich verstehe die Kritik. Auf der anderen Seite, ich habe auch Montella nach dem ersten Spiel extrem gelobt, ne? Also taktisch war das ein offensives Meisterwerk, bin ich ehrlich. Und ja, es war nur Georgien, aber Georgien hat bewiesen, dass sie Fußball spielen können. Deswegen, die Kritik muss ich auch im Rahmen halten. Ich war halt einfach nur am Ende des Tages glücklich, dass die Atmosphäre im Nachhinein trotzdem geil war, dass die Leute, Portugiesen ja. und Türken, Hand in Hand waren, dass man trotzdem Autokorso gemacht hat. Und dass das nicht so in dieses Bittere übergegangen ist, weißt du? Yes. Die Leute hatten einfach Bock auf Fußball. Und wer hat auch Bock auf Fußball? Die Community. Yes. Kommen wir zu euren Takes, Leute. Was habt ihr da rausgehauen? Willst du, soll ich?
Hau du raus.
Luke OWO sagt, Spanien wird Europameister und angeknüpft daran von Mo Junior, Nico Williams wird MVP der EM. Ich bin ehrlich. Ist es unmöglich? Nein. Ist es wahrscheinlich? Vielleicht. Ist es unwahrscheinlich? Auf keinen Fall. Spanien hat mich explizit abgeholt.
Ja.
Abgeholt. Du hast Qualität auf jeder Position. Und ich bin ehrlich, bis jetzt hast du keine Schwächen gezeigt. Ja, dass nicht alles taktisch im zweiten Spiel perfekt ist, wurscht. Du hast Kroatien 3-0 weggehauen, du hast das nächste Spiel 1-0 gewonnen durch ein Eigentor von Calafiori. Kein Gegentor in zwei Spielen gegen Kroatien und Italien zu machen, ist schon Hexenwerk. Also ich bin ehrlich, offensiv, wenn Nico Williams so Radau macht, wenn Lamine Yamal so Bock hat, wenn ein Fabian Ruiz spielt, als wäre Prime Zinedine, Digga, dann, weißt du? Und ich bin ehrlich, du kannst immer noch Leute einwechseln. Also das Team ist gut gecoacht. Du hörst über Spanien nichts. Und das ist das, was gefährlich für alle anderen im Turnier sein sollte. Wie ein guter Sechser. Wie ein Spieler, der die ganze Zeit überall die Fäden zieht, aber du merkst gar nicht, dass er auf dem Feld ist eigentlich. So Spanien absolut in diesem richtig. Turnier.
Spanien sehr unangenehm. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob Deutschland weiterkommt und Spanien vielleicht auch. Und dann haben wir die Partie,
ja.
die Nostalgie auslösen könnte.
Ja, Mann. Arthur, Shoutout, er ist immer sehr aktiv, freut sich auch, wenn wir ihn shoutouten. Er sagt, Niederlande, Frankreich war das langweiligste Spiel bisher.
Meh.
Sag ich auch, meh. Also Wrong. Sind wir vorher drauf Wrong. Eingegangen.
Ja.
Ich finde, das Spiel war schon schön. Es war ein gutes Spiel. Aber halt, ich check das auch, was er sagt. Keine Tore, ist halt nicht so geil.
Ja, Ansätze waren ja da. Also es war jetzt nicht so, dass gar nichts war.
Nee, Chancen waren auch gut. Cody Rakpo war genau. sehr aktiv und so.
Vielleicht aber auch nochmal auf das Spiel Bezug nehmend, auf der letzten Seite ein Take von Romario und Strich Elchott.
Hast du bei deiner eigenen Umfrage schwimmen? Ich dachte, wer ist denn Romario, Digga?
So.
Man macht einfach selbst mit. Ja, Romario aber sagt, N'Golo Kanté ist es. Als hättest du keine Gelegenheit, das in einer Stunde Podcast zu sagen.
Ah, oh, Kerst, ich habe extra gewartet nur auf diesen Moment. Aber am Ende des Tages, er ist es
auch.
Back-to-back MVP geworden in dem Spiel. Ja, ich finde das crazy einfach. Der Typ ist geisteskrank, gut einfach und carried Frankreich da im Zentrum. So ein wichtiger Spieler, wo man sich gefragt hat, hey, können Camavinga, Tchouaméni und so das carryen?
Ja.
Und er kommt einfach und sagt, nee, Jungs, braucht ihr nicht, ich mach schon.
Ja, hey, er macht's auch halt. Ne?
Also überdurchschnittlich gut einfach. Ne?
Er beweist einfach, dass er überall noch spielen könnte.
Genau.
Adem, Shoutout nochmal an dich. Er sagt, Pepe kriegt zu wenig Appreciation, einer der besten IVs meiner Meinung nach. Stimme ich absolut zu.
Digga, ja, Mann.
Weil was er da abgerissen hat, er hatte auch eine Aktion, wo er so dreimal an den Ball kam beim Verteidigen so und dann kurz darauf wurde er ausgewechselt. Bei diesen Aktionen, die halt dreimal hintereinander kamen, die ganzen Fans immer so, hey! Und dann sagen die, hey! Und dann nochmal und danach hat er halt noch so Applaus bekommen für seine Auswechslung. 41 Jahre. Und er sagt, wenn Schweiz so wie gegen Deutschland spielt, sind sie Geheimfavoriten für die EM. Gehe ich mit. Ein anderer sagt, Rumänien ist Geheimfavorit. Der Jaub sagt, oder der Ayub, sagt, Österreich gewinnt gegen die Niederlande.
Machbar.
Was haben wir noch? Tolga Ronaldo sagt, Niederlande holt die EM. Er sagt auch Deutschland raus im Achtelfinale. Dann, was haben wir noch? Nasko sagt, die Mannschaften, die wirklich guten Fußball spielen, kann man an einer Hand abzählen, gehe ich nicht mit. Guter Fußball heißt für mich Entertainment. Das heißt, auch wenn du ein 2-1 nur holst, ist das für mich entertained, wenn die Art und Weise geil ist, wenn es kämpferisch ist, leidenschaftlich ist. Das ist für mich guter Fußball. Guter Fußball heißt für mich nicht, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dass Deutschland wie gegen Schottland 5-1 gewinnt, wo du einfach wartest, dass das nächste Tor fällt, so weißt du, sondern ja, ja. Es geht für mich, Prime-Beispiel war halt Türkei-Georgien, ne, weil jeder neutrale Fan zu Hause saß und das Spiel A unterschätzt hat, man hatte gar nicht die Erwartung und dann wirst du halt geflasht davon, dass beide Teams wie auf so, weißt du, auf so einer Weide hin und her, das ist für mich ein geiles Fußballspiel.
Mhm.
So, apropos Türkei, wir hatten hier noch einen Take von Felix Primayer. Er sagt, Türkei mit einer sehr starken Leistung und Leidenschaft ins Halbfinale. Bro, sage ich als Türke sogar nein. Ja, auf gar keinen Fall.
Halbfinale?
Wenn das passiert. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir jetzt Achtelfinale schaffen.
Oder chill mal, Halbfinale, dann können wir nicht mehr rausgehen hier in Deutschland.
Nee.
Chill. Nein, also ich würde es euch gönnen, aber die Realität dahinter, gerade von dieser, ihr habt jetzt schon Verletzungen, ihr habt jetzt schon angeschlagene Spieler. Einfach die Kaderbreite und Qualität in der Breite wird es nicht hergeben, leider.
Ja, Nasko sagt noch was zu Belgien und explizit zu Lukaku. Er sagt, Belgien spielt eigentlich sehr guten, anschaulichen Fußball, haben sehr viel Pech bei Lukaku, um potenzielle Memes zu erstellen und so weiter. Er spielt wie ein elitärer Stürmer, hat viel Pech, man sucht verkrampft nach Fehlern. Sage ich ja und nein. Belgien spielt guten Fußball, Lukaku hat Pech, spielt theoretisch ganz in Ordnung, aber es muss halt der Knoten irgendwann platzen, weil du hast jetzt nicht gegen Giganten gespielt, da erwartet man schon ein bisschen mehr von dem Rekordtorschützen
Belgiens. Für mich sind es halt wirklich diese auch Aufstellungsdinger teilweise von Tedesco, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. So, ich verstehe dann halt nicht, warum Openda immer noch nicht spielt. Ich verstehe nicht, warum man nicht eventuell eine Doppelspitze mal versucht mit Lukaku und Openda, einfach weil es zwei perfekt sich ergänzende Spieler sind.
Ja.
Sehr schnell, flink, dynamisch, zu sehr robust und macht Bälle fest und sucht aber immer diesen Abnehmer für seine Festmachung. So, weil er ist immer der Spieler, der klatschen lässt und sich dann ins Tempo bringen muss. So, und dann ist es halt schon wieder zurückgerückt. Deswegen glaube ich.
Man muss aber auch sagen, seine Flügelspieler sind jetzt nicht dafür bekannt, viele Assists zu machen, ne? Also.
Ja, aber auch so Carrasco spielt auf einmal Linksverteidiger im ersten Spiel. Also, weißt du, das sind so Sachen, wo ich sage, weiß ich nicht, du hast viele gute Spieler. Mit viel Potenzial, aber ja.
Genau, zu guter Letzt, Dennis, nicht Dennis wie ein Türke, sondern Dennis, ne, sagt, weil ich betone das gerade, weil er sagt, Arda Güler ist der Vater von Ronaldo und Messi. Jo, damit haben wir alles gehört. Ich weiß nicht, ob er undercover türkische Wurzeln hat oder ob er Real Madrid-Fan ist, Digga, aber
beides.
Ja, die Aussage kommt nicht von einem Türken, Leute. Nicht, dass ihr denkt. Ja, wir sind wieder am Ende angekommen. Es hat, wie immer, eine Menge Spaß gemacht. Rommel, hast du noch ein paar Worte?
Checkt YouTube aus.
Genau, Deutschland-Analyse-Video wird jetzt nochmal aufgenommen und dann sehen wir uns next time. Das war's von
Stegi Lobster.
Das Beste vom Besten.
Tschüss. Peace. Haut rein.